Hallo und herzlich willkommen zur 624. Ausgabe des Textilvergehens. Und heute gibt es wieder heute gibt es keine Solo-Ausgabe, sondern hier in der kleinen Schaufeide ist das Studio wieder angeworfen worden. Und wir haben heute Empfang in die, wie nennt ihr euch eigentlich, Stadt Deutschlands, Mitte von Deutschland oder...
Also am besten gar nicht Deutschland.
In der Stadt, die gar nicht Deutschland ist. Ich hätte gesagt, die Wiege der deutschen Demokratie, nämlich Frankfurt am Main und direkt vor der Paulskirche.
Und die steht ja gerade jetzt auch nicht so hervorragend.
Von daher. Direkt vor der Paulskirche mit einem Mikro in der Hand. Daniel, hallo.
Hi, ich bin auch mal wieder da. Weil du musst ja nicht jede Sendung alleine machen müssen.
Ja, das ist sehr lieb von dir. Und für Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, wer bist du eigentlich?
Tja, diese NeuunionerInnen, das nicht kennen. Ja, bin mal wieder da, hab mal wieder Fußball geguckt.
Genau. Und zwar beschäftigen wir uns heute gar nicht mit dem Spiel von Union in Frankfurt. Warst du eigentlich im Stadion da?
Nee, ich musste tatsächlich arbeiten, deswegen war ich auch... habe ich das so ein bisschen quasi gedanklich dann auch boykottiert, beziehungsweise an meinem Schreibtisch bei der Arbeit nebenbei geguckt. Aber das ließ sich überhaupt nicht vermeiden. Mein Kollege hat sich extra seine Arbeit noch so gelegt, dass er damit rechtzeitig fertig wurde, um dann 10 Minuten vor Anpfiff aus der Innenstadt aufzubrechen Richtung Stadtwald. Aber für mich war das leider keine Option, dass ich dann da noch Zeitung gemacht habe und währenddessen verfolgt habe, was da ein paar Kilometer weiter passiert ist. Das hat mich auch dezent geärgert und mit jedem Tor, was dann gefallen ist, noch ein bisschen mehr.
aber ich hätte beinahe gesagt, du bist ja nicht der einzige Frankfurter, der an dem Tag das Spiel ein bisschen boykottiert hat. Und weiß nicht, ob jemals wieder in der Bundesliga sich Spieler so derart schön von Olli Birken Hattrick reinschenken lassen. Auch das unvergessen. Aber heute unterhalten wir uns ja über das Spiel des 1. FC Union Berlin. Nämlich das Team von Aydin Böse hat am Dienstag um 19 Uhr in der Stadt mit dem schönsten Stadionpanorama, hätte ich beinahe gesagt, aber seit dem Umbau sieht man das nicht mehr so gut. Nämlich die Kernberge, kann man nur noch erahnen, in Jena gespielt. Daniel, wir haben ja was gemeinsam, ist ja so ein bisschen auch unsere Heimat. Ja. Auf eine Art.
Jetzt nicht direkt Jena, aber ja, die Gegend.
Der schöne Freistaat Thüringen.
Ja.
Die kleine Schwester von Hessen.
Ja, sieht man ja an den Logos, hätte ich jetzt fast gesagt.
Ja, ich könnte noch mehr dazu ausführen, aber das langweilt dann die Hörerinnen und Hörer hier. Aber ich habe ja ein Feuerwerk erwartet und zumindest auf den Ring habe ich auf jeden Fall auch eins bekommen. Das war für einen Dienstagabend, 19 Uhr, Spiel in der, wir können es ja ruhig mal aussprechen, Google Pixel Frauen Bundesliga. Doch ein gutes Volk, was da an Union-Fans sich eingefunden hat. So 250, 300 Fans mit schönen Fahnenschmuck in der Hand. Das sah ein bisschen aus von der Beflaggung, wie früher so der Auswärtsblock der DDR-Nationalmannschaft. Nicht sozialistischen Wirtschaftsgebiet, aber war ich fand super.
Ja, auch insgesamt 1300 Zuschauer waren es, glaube ich.
Ja.
Also ist jetzt für Dienstagabend auch nicht so schlecht.
Für Jena.
Ja, ich meine, da gehen vielleicht dann doch auch noch mehr Leute lieber zu ihrem Fünftliga, was ist es,
vierte Liga.
Männer-Fußballteam.
Der einst so ruhmreiche FCC bei den Männern, ja, schon klar. Komm, lass die mal zur beiseite.
Aber immerhin wollte ich sagen, so 1000 Leute ist ja jetzt im Frauen-Fußball-Bundesliga-Vergleich ist auch nicht so ganz schlecht für Dienstagabend. Fand ich schon anerkennenswert. Und die Auswärtskulisse sowieso, auch da, wie du schon gesagt hast, ja quasi das zweite Auswärtsheimspiel, was ich zur Auswahl gehabt hätte. Auch da habe ich es nicht hingeschafft, aus den gleichen Gründen. Ja,
aber fand ich schön.
Hab mich gefreut darüber, da eine schöne Kulisse zu sehen mit Zaunfahnen und Fahnen, wie du schon gesagt hast.
Ja. Und Lautstärke, ja. Das muss ich mal sagen. Also keine Ahnung, ob die Kolleginnen und Kollegen, die das für die Aufnahme da zuständig waren, für die Platzierung von Außenmikrofonen, die da auch strategisch günstig hingelegt haben. Aber das wurde ja hüben wie drüben, hätte ich beinahe gesagt, für Leute, die am TV das gesehen haben. Also wir zum Beispiel, das wurde richtig gut wahrgenommen. Und das war auch durchgängig, das war laut. Von jener habe ich nicht so viel gehört.
Ja, ist vielleicht noch nicht so koordiniert da.
Ja, und es ging los wie gegen Essen mit einer super Chance gleich. Aber vielleicht vorneweg bei der Aufstellung, ne? Da haben mich ja so ein paar Sachen gewundert. Also erstmal, ich sollte aufhören, irgendwie hier, wie sagen die jungen Menschen, Bold Predictions aufzustellen. Dieses, ja, Katja Orschmann, die wird es wirklich schwer haben, in dieser Saison sich in die Startelf zu spielen, sage ich am Montagabend in dieser Solo-Podcast-Aufnahme. Und wer steht am Dienstag in der Startelf? Katja Orschmann. Das war ganz hervorragend, habe mich richtig gut gefühlt. Und aber Gratulation. Startelf-Debüt in der Bundesliga für Katja Orschmann.
Und auch abgesehen davon, dass sie, wie wir gleich noch erwähnen werden, auch ein Tor geschossen hat, fand ich auch vollkommen solide gespielt, auch wenn es ja gar nicht so eine einfache Position ist, wie wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen.
Ja, du kannst ja direkt loslegen.
Ja, also weil es ist ein bisschen jetzt hinten angefangen, literally, weil ich in der ersten Halbzeit vor allem fand ich, dass die Abwehr von Union schon eine eigenartige Herausforderung auf sich zukommen sah, ein paar Mal, nämlich in Form von dem Ball und Jenas Mannschaft, während die drei in der Dreierkette da quasi die ganze Hälfte verteidigen mussten. Auch jetzt gar nicht mal nur so in irgendwie Kontersituationen, sondern auch aus dem eigenen Ballbesitz raus, wenn man halt versucht hat, das eigene Aufbauspiel aufzuziehen, dann war das schon alles sehr stark aufgerückt und standen die da mit sehr viel Raum in offenbar der geplanten Formation. Und wenn dann halt einfach, wie gesagt, gar nicht mal Aufbaufehler passiert sind, sondern einfach ein Ball in die Spitze abgefangen wurde von Jena und die den vorgespielt haben, da war schon relativ viel Wiese da, der angegriffen werden konnte und verteidigt werden musste. Das haben sie dann eben individuell und zu dritt stark hingekriegt.
In der ersten Halbzeit.
Genau, in der zweiten Halbzeit war die ganze Dynamik ja dann noch ein bisschen anders. Aber es war halt schon so ein bisschen auf Messerschneide, wie man so sagt. Und ich habe irgendwie noch nicht so komplett verstanden, warum das notwendig war, das so aufzuziehen.
Gibt ja diesen, also du sagst auf Messerschneide, gibt ja diesen hervorragenden Schüttelreim, beim Ritt auf einem Hackebeil bleibt selten eine Backe heil. Und so ein bisschen kam mir das ja wirklich vor. Also vorne musst du dann aber auch treffen, wenn du so verteidigst, weil du fast schon garantiert, jener hat sich Mühe gegeben, das dann auch nicht hinzukriegen, eigentlich auch empfängst. Also gegen eine andere Mannschaft in der Liga, glaube ich, wäre das schwieriger. Also es gibt noch Mannschaften, die auch offensiv nicht ganz so stark sind, also ähnlich wie jener, aber ich würde sagen, mindestens die Hälfte oder drei Viertel der Mannschaften kannst du eigentlich so nicht verteidigen. Also es war schon sehr hoch, sehr luftig und das war spielerinnenorientiert. Ne? Also ich glaube, die hatten schon Gleichzahl, aber das, da muss ja nur ein Dominosteinchen umkippen und der konnte besser ausgespielt werden.
Ja genau, du sagst Gleichzahl, ne? Aber das heißt ja auch, wenn man dann, sage ich mal, 5, 6 Situationen hat, wo man irgendein 1-gegen-1-Duell gewinnen muss, dann muss man halt schon eine 100%-Quote an den Tag legen, damit man keinen kassiert. Eine 80%-Zweikampfquote reicht dann schon nicht mehr. Und ist vielleicht jetzt nicht die komplett erfolgsstabile Herangehensweise. Aber wie gesagt, es lag ja auch daran, dass man das Spiel auch gemacht hat, versucht hat, vorne reinzukommen und dann ist halt dieser große Platz aufgegangen. Und ich würde sagen, so wie das Spiel lief, wo Union ja schon sehr deutlich die Favoritinnenrolle angenommen hat, ist jetzt ja auch keine Option, irgendwie dann komplett abwarten zu spielen und zu fünft hinten zu stehen. Deswegen bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Also ich habe einerseits gesagt, dass ich nicht so ganz sicher war, warum das so gemacht wurde. Bin aber auch nicht sicher, was quasi die Lösung dafür wäre, das anders hinzukriegen. Also ich ist vielleicht auch eine Sache, die sich mit anderen GegnerInnen, die vielleicht ein bisschen anders das Spiel noch angehen, wo man vielleicht nicht zu neunt angreifen muss, um irgendwie eine Überzahl herzustellen. Ja, sieht es dann vielleicht auch noch anders aus, aber mal schauen.
Ja. Aber es war ja nicht so, dass beide Außenverteidigerinnen komplett nach vorne durchgeschoben haben, sondern Naika Reissner war schon sehr, sehr weit vorne. Mhm. Anna Weiß nicht ganz so weit. Und deswegen war das, ich glaube, Kommentator bei Datsun hat dann gesagt, fluide, weil es halt so ein bisschen schräg war, also so versetzt mit den Außenverteidigerinnen und dann halt auch manchmal in der Defensive fast wie eine Viererkette daherkam. Aber es war halt eigentlich war ja schon die Dreierkette und Anna Weiß ist bloß schneller, also beziehungsweise nicht so weit nach vorne. Und ich verstehe schon, warum man das gemacht hat, weil du dann halt vorne einfach besser rotieren kannst, besser die Bälle auch nochmal da reinflanken, reingeben kannst, idealerweise in ja, Anspielstationen schaffst in einem Umfeld, was nicht so dynamisch ist, wenn jener sich dann vermutet hinten reinstellt.
Ja, genau, und das war, was ich vorhin auch damit meinte, dass es so ein bisschen falsch rum angefangen ist, unsere Diskussion jetzt, weil ich fand eben, dass es offensiv schon auch gut aussah. Also obwohl Jena tief stand, haben sie es schon ganz gut hingekriegt, im Strafraum sich Ballkontakte zu erspielen, da um den Strafraum rum den Ball, vor allem in der ersten Halbzeit, den Ball schnell zu machen, da so kleine vertikale Steckpässe zu spielen und dann in gefährliche Situationen zu kommen. Und dafür muss man natürlich auch mit vielen Spielerinnen hochschieben. Das habe ich dann schon verstanden. Und das sah, finde ich, gut aus. Aber ich fand halt auch, dass es umso besser aussah, je schneller der Ball gelaufen ist. Und das dann vielleicht auch eine Sache ist, die man über die Spiele hinweg noch entwickeln kann, dass man quasi eine Raumaufteilung hinkriegt, wo man nicht ganz so offen steht, aber die Spielerinnen, die sich damit einschalten, die in dem Sinne maximiert, dass man den Ball inzwischen noch stärker laufen lässt, versucht die Dribbling-Zeiten vielleicht ein bisschen kürzer zu halten und damit insgesamt ein bisschen mehr Speed in die Angriffe zu kriegen. Das waren, finde ich, die Momente, die besser aussahen, waren diejenigen, in denen das schon der Fall war.
Ja. Genau, also es gab ja so eine Phase, wo sie Jena ja fast komplett eingeschnürt hatten, wo auch Jena den Ball kaum rausbekommen hat in der ersten Halbzeit. Und da habe ich schon gedacht, wow. Also es war auch der Moment, wo ich vielleicht auch übermütig gepostet hatte bei uns im Chat. Siehst du, Bayern, so wird das gemacht. Nämlich nachdem Katja Oschmann das 1-0 geschossen hatte, während Bayern das ja am Wochenende gegen Jena nicht gelungen ist.
Ja.
Nach, weiß ich nicht, 150 Torschüssen oder so. Und Katja Oschmanns Schuss, der hatte schon, der kam ja so von halb links, ne, außerhalb des Strafraums. Das war schon ein Strahl, aber es war auch, wie gesagt, haltbarer Schuss.
Ja, sah auf jeden Fall so aus, weil der so ein bisschen schon mit Zug geschossen war, aber auch so ein bisschen hoppelte. Aber es war ja so eine Situation nach einer Ecke, die übrigens gerade schön rausgespielt war über Tomke Schneider. Und ich bin mir gerade nicht sicher, wer die andere Spieler. Ja. Bei ihnen war es eine schöne Kombination, die dann zu der Ecke führte. Die haben dann Heiseler und Halbekamps halt kurz ausgeführt und dann stand halt der ganze Pulk von Spielerinnen noch im Strafraum, wo dann Katja auch noch durchgeschossen hat, sodass es, glaube ich, auch vor allem so ein Fall von spät gesehen war und die Torfrau deswegen nicht ganz runterkam und der eben schon auch platziert einschlug.
Ja, ja, schöner Schuss, also ja, wirklich. Und eine der wenigen Situationen, weil das, was man Union ja vorwerfen kann in der ersten Halbzeit, ist ja vor allem aus dieser Übermacht nicht so viele sehr qualitativ gute Abschlüsse hinzubekommen.
Ja.
Weil sonst war ja immer so das Thema auch Chancenverwertung, aber jetzt hätte ich gesagt, war auch das Thema Chancenqualität ein Thema. Und da rächt sich so ein bisschen so eine, das lässt sich schwer greifen, ich hätte jetzt gesagt, da war so eine gewisse Hektik oder Unruhe im Spiel, die aus meiner Sicht das ganze Spiel über drin war und auch ein bisschen daran lag, wie Jena das gemacht hat, weil die sehr, sehr nah auf die Spielerinnen immer draufgegangen sind. Sehr unangenehm, sehr körperlich. da gab es auch nicht viel Zeit zu entscheiden. Also wenn du sagst, Dribblingzeiten verringern, dann war das auch eine Art von Selbstschutz eigentlich.
Hm. Ja.
Weil die waren ja sofort drauf.
Ja. Das war dann vor allem so ein Thema in der zweiten Halbzeit. Aber das stimmt auf jeden Fall. Also das hat mich auch beeindruckt, weil kommen ja vielleicht dann gleich noch zu, wie sie dann in der zweiten Halbzeit angegangen sind. Aber ich fand, Jena hat das auch einfach gut gemacht, die Zweikämpfe zu suchen bzw. anzunehmen und ja, damit Commitment, wie man so sagt, reinzugehen und die zu gewinnen. Und ich fand es jetzt auch nicht irgendwie übertrieben hart oder unfair oder so, sondern einfach ja, entschlossen.
Hm. Ja. Ich sag mal, Feli Stresser, ja, also glaube ich so die Jena Spielerin, die so als das größte Talent dort gilt.
Kategorie immer Unionerin quasi.
Familiär zumindest.
Ja.
Könnte man auf jeden Fall sagen. Nur kurz, also die hat sich auch dann mal die Gelbe auch abgeholt, wo ich dachte, da hat sie sich auch reichhaltig für beworben und grätscht dann halt ab und stapft davon wie von einem Schlachtfeld. Also auch ohne die Gegnerin eines Blickes zu würdigen, ohne so sorry oder sonst irgendwas, sondern einfach so rum. Ich dachte, wow, mit 17, ne? Schon ganz schön krass. Kurz, ja, Carsten Stresser, der Vater, Opa Ralf Stresser, Torschützenkönig beim 1. FC Union Berlin, Nationalspieler geworden beim 1. FC Union Berlin. Das haben in den 80ern nicht so viele geschafft. Insofern Respekt und Familiengeschichte top schon mal. Aber erste Halbzeit war so, ich dachte so, okay, man geht da mit 1-0 raus, ist ja eigentlich auch okay. Und kannst du mir den Wechsel in der Halbzeit erklären bei Union?
Nicht so konkret. Also Dina Orschmann war ja vielleicht eher überhaupt schon überraschend, dass sie nicht gestartet ist. Ist vielleicht auch Spieltag unter der Woche auch so ein bisschen Verteilung der Minuten durch den Kader. Ist ja auch ein Vorteil davon, dass man diesen gut breit verteilten Kader hat, dass man sowas auch machen kann, dass auch Dina Orschmann nicht jede Minute spielen muss. Die kamen dann. Aber jetzt, es war jetzt nicht so, dass ich in der ersten Halbzeit dachte, das drängt sich unbedingt auf, dass da ein Wechsel notwendig wäre.
Ja, ging mir genauso. Hätte ich jetzt auch nicht so vermutet. Also Halverkamps ging raus, Orschmann kam rein. Und bei Jena gab es ja auch zur Halbzeit einen Wechsel. Da kam eine Spielerin. Was hat denn Jena anders gemacht in der zweiten Halbzeit? Also außer, obviously, sie haben ein Tor geschossen sofort. Was haben sie denn prinzipiell so spielerisch anders gemacht?
Finde ich sehr schwer zu beurteilen, weil das Tor ja in der, ich glaube, bei Minute 46, 30 oder so fiel. Damit kann man halt genau anderthalb Minuten bewerten, die bei dem Spielstand von vorher waren. Und danach war das Spiel halt dann schon wieder nochmal ein ganz anderes. Dass sie in dem Moment, wo dieses Tor fällt, bei dem Abstoß so ein bisschen ins Pressing gehen, das fand ich jetzt nicht irgendwie special. Also klar, es ist so ein bisschen der Versuch gewesen, sich ins Spiel wieder reinzuarbeiten. Aline Pöse hat danach auch gesagt, dass es ja nicht überraschend sein kann, dass ein Gegner, der zurückliegt, dann engagiert aus der Kabine kommt. Aber ich fand jetzt auch nicht, dass es irgendwie radikaler Pressing-Ansatz gewesen wäre, sondern es war eher so ein normales Draufgehen und Pressen und versuchen, sich wieder in das Spiel reinzuarbeiten, wo dann halt ein Fehler passiert ist, der jetzt auch nicht komplett erzwungen war, würde ich sagen.
Und ja, also wir können mal ganz kurz sagen, also Kara Böse bekommt einen Rückpass von der Seite und lässt den mit dem rechten Fuß abtropfen und dann, ich sag mal, ein bisschen weiter als sie vermutet hat, beziehungsweise die Jena Spielerin war näher dran, als Kara Böse das wahrscheinlich auch vermutet hat, also so eine Mischung aus beiden.
Hm.
Und dann ging der Ball noch weg, aber dahinter stand schon eine andere Jena Spielerin, die dann eingeschossen hat.
Genau. Kara Böse ist auch fast noch rechtzeitig runtergekommen, um den Schuss noch zu halten. Das wäre dann noch nett gewesen, den eigenen Fehler dann gleich wieder auszugleichen. Aber hat halt nicht ganz geklappt, der ist dann relativ zentral eingeschlagen. Ja, es war halt schon ein, ich würde sagen, relativ unbedrängter Fehler, weil klar waren dann zwei Jenerinnen da, während Union diesen Abstoß kurz ausgeführt hat, aber in dem Moment, wo der der nicht so gute Beikontakt von Bösel passiert, ist jetzt auch nicht, ist auch nicht so, dass die Jännerin ihr da schon auf dem Fuß stand und das direkt verursacht hat, diesen Fehler, sondern es ist eher ein technischer Fehler, der deswegen bestraft wird, weil sie draufgegangen sind, aber nicht so sehr erzwungen war. Ja. Und dann stand es halt 1-1 und hat sich die, die Aufgabe nochmal neu gestellt, dieses Führungstor zu schießen, während Jenas dann, fand ich, noch stärker als in der ersten Halbzeit, auch in der Zeit, wo es noch unentschieden stand, noch stärker drauf angelegt hat, halt irgendwie alles wegzuverteidigen und noch weniger auch sich vorgeschoben hat, um eventuelle Konter zu fahren. Also ich fand, das dann noch mehr so ein richtiges hinten reinstellen und irgendwie versuchen, den Riegel zu knacken, Spiel war.
Fandst du? Ich fand vor allem, also nach dem Tor bis ungefähr 60., vielleicht 65. Minute, dass Union total wild gespielt hat. Mhm. Also völlig von der Rolle war irgendwie. Also, wenn ich vorhin schon gesagt habe, es war so irgendwie so ein sehr hektisches Spiel, was, wie gesagt, auch an Jena lag. Also, und Union halt sehr wenig Zeit hatte, um Entscheidungen zu treffen am Ball. Haben sie da im Prinzip Kontrolle des Spiels wirklich fast weggegeben.
Ja.
Und ich habe es nicht verstanden. Also ich habe nicht verstanden, weil ich dachte so, aber ihr seid doch eine Mannschaft, die dann vielleicht mal den Ball vielleicht mal ein paar Mal hinten rum wieder spielt, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Sie haben halt so versucht, dieses vertikale Spiel da drin zu machen und die haben ständig die Bälle dann verloren, weil sie halt so unsauber gespielt haben.
Ja, ich hatte halt das Gefühl, dass es viel mit Ungeduld zu tun hatte.
Und, ja, vielleicht ist es das.
Ja. Und dass man diesen Fehler halt so schnell wie möglich dann korrigieren wollte, wieder in Führung gehen wollte und dann so ein bisschen den Kopf verloren hat, dass man ja immer noch eine ganze Halbzeit dazu Zeit hat und ruhig versuchen kann, weiterzuspielen. Aber ich fand halt nicht, dass jener daraus irgendwie groß Offensivaktionen gemacht hat, sondern eher so, die Bälle waren halt immer dann sehr schnell weg. Es war viel Rumgeflepper, gab dann auch viele Unterbrechungen wegen besagten Zweikampfaktionen, sodass der ganze Rhythmus und der ganze Spielfluss halt für eine ganze Weile weg war. Und ehrlich gesagt, so richtig ist der auch nicht wiedergekommen.
Nö, aber ich hatte das Gefühl, dass die Geduld bei Union irgendwann wiedergekommen ist.
Ja.
Nämlich diese Geduld zu sagen, ja, wir probieren es, aber wenn es nicht klappt, nehmen wir halt den Punkt mit.
Mhm.
Also dieses, das war schon dann irgendwie spürbar, ob das jetzt an den Wechseln dann lag, die dann so Mitte 60., Ende 60. kamen, das kann ich jetzt nicht sagen. Es ist auch, glaube ich, jetzt vielleicht auch nicht so relevant, aber das war dann schon so, wo ich dachte, okay, jetzt ist wieder dieses Spiel von der ersten Halbzeit da. Ungefähr bei der Mitte der zweiten Halbzeit hatte ich so das Gefühl.
Mhm.
Und dass dann hinten raus noch so ein Tor fällt.
Ja.
Das war überraschend.
Hm. Ja, ich fand nicht, dass das Spiel aus der ersten Halbzeit wieder da war, weil ne, das, was wir eben gesagt haben, die Kombinationen, das finde ich, in den Rhythmus sind sie nie wieder reingekommen, sondern es war dann viel, jede Spielerin, die irgendwie in der jeneren Hälfte einen Ball hat, hatte ich das Gefühl, hat versucht, sich dann selber durchzusetzen, selber zu erzwingen. Und ich fand, dass es viel so den Modus hatte, einfach zu versuchen, schneller, stärker am Ball zu sein, im Dribbling zu sein. Und so ein bisschen der kollektive Ansatz dann verloren ging. Und das Räume aufmachen mit Übersicht. Und wie gesagt, das fand ich, war auch noch so ein Ungeduldeffekt, dass man halt irgendwie dieses Tor machen wollte. Weil ich hatte nicht das Gefühl, dass sie okay damit gewesen wären, unentschieden zu spielen. Ich glaube, das wäre schon eine harte Enttäuschung gewesen nach dem Spielverlauf.
Habe ich mich auch gefragt während des Spiels, ob das übrigens, ob ich enttäuscht wäre mit einem Unentschieden. Und ich hätte auch mit Ja geantwortet. Also klar wäre ich enttäuscht gewesen. Also ohne Zweifel.
Ja.
Aber ich gucke gerade noch mal nach so Statistiken, zweite Halbzeit. Ja, 3-2 Schüsse für Union aufs Tor. Eine Großchance, die war bei Jena, das Tor war bei Union. Ja. Also spricht schon dafür, vielleicht ist es auch so, dass Union sich eher dann an diese, Art von Jena angeglichen hat und dieses Spiel, dieses Körperliche auch ein bisschen mehr angenommen hat. Kann auch sein. Ich war jedenfalls ab Mitte der zweiten Halbzeit ein bisschen beruhigter, weil zwischendurch habe ich schon gedacht, was bin ich da sehend?
Mhm.
Weil es war wirklich, das kannte ich von Union, nicht so nervös zu sein. Sie haben immer noch diese, ich weiß nicht, ob das jetzt Adaptionsthemen sind, sich selbst als Mannschaft klarer zueinander zu finden, mehr, also nicht über die individuelle Qualität auch, sondern hat auch als Mannschaft zu wissen, wer wann wo läuft, wer wann wie anspielbar ist, wie ziehe ich dieses Spiel auseinander gegen tiefstehenden Gegner, wie komme ich aus einer Kompaktheit, was ja eigentlich so auch der Ansatz von Aydin Pöse für die Bundesliga war. Und das konnten sie ja in diesem Spiel überhaupt gar nicht machen, logischerweise. Wie bewege ich mich dort? Das sind ja schon so Sachen, die Union ja hat. Also wie verteidige ich hoch, ohne offen zu sein? Wie nutze ich offensiv effizient die Tormöglichkeiten? Und da sehen wir halt, dass Union da, finde ich schon, sich versucht, an diese Liga anzupassen. Gehen ja auch einen guten Weg durch. Also ist ja jetzt, kannst ja nicht erwarten, dass die jetzt so spielen, als wären sie 5 Jahre Bundesligist. Aber hinten raus, ich glaube, dieses Erfolgserlebnis war nochmal wichtig. Ob man jetzt dann sagt, also war ja dann Kopfball Dina Orschmann, 90. Minute. Das ist ja auch einfach schön. So geht man auch gerne so runter. Ein bisschen tat mir leid für Josie Bonsu, dass sie verletzt runter musste.
Hm.
Die auch ein starkes Spiel gemacht hat aus meiner Sicht.
Ex-Unionerin, die jetzt bei Jena spielt.
Genau. Auch dort zur Nationalspielerin geworden ist. Und würde sagen, am Ende alles okay. So ein Spiel zum Lernen vor allem auch.
Ja.
Also wenn du sagst, irgendwie mit Geduld umgehen, auf die eigenen Qualitäten sich besinnen und sich nicht vom Gegner da in irgendwas reindrängen lassen, da konnte man schon viel mitnehmen aus dem Spiel.
Ja, ich würde sagen, Adin Pöse hat ja auch betont, dass man vor allem mitnehmen kann, dass man so ein Spiel dann halt noch gewonnen hat, sich von dem Rückschlag nicht hat komplett abbringen lassen. Das ist sicherlich auch gut. Was jetzt keine Neuigkeit ist, dass, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Tomke Schneider wieder ein Top-Spiel gemacht hat, weil die einerseits bei den besagten Defensivaktionen besonders souverän war, aber eben auch bei vielen Offensivaktionen involviert war, auch ja die Vorlage zu dem Siegtor dann gegeben hat, auch da beim Rausspielen von dem Freistoß. Heikin war da gefoult worden, nachdem sie immer ein schönes Dribbling hatte. Auch da involviert war. Das ist einfach super beeindruckend, finde ich. Und ich würde sagen, es ist dann so ein, ja, einerseits in die Liga finden, sehen, was funktioniert, wo muss man sich vielleicht umstellen, was sind Sachen, die auf Zweitliganiveau noch funktioniert haben und jetzt nicht mehr so stabil sind. Und dafür kann es, glaube ich, schon ein wertvolles Spiel sein, um diese Erfahrung mitzunehmen.
Ja, soweit würde ich sagen, Top-Ausflug gerne wieder. Und vielleicht auch wichtig, einfach gegen eine Mannschaft, die wahrscheinlich gegen den Abstieg kämpfen wird, wie Jena, diesmal halt sich nicht mit einem Unentschieden zufrieden geben müssen, wie gegen Nürnberg noch.
Ja.
Also ist ja auch was für die Birne. Gut, dann haben wir ja noch ein Thema, das hat ja gar nichts mit Fußball zu tun, das hat ja schon was mit Fußball zu tun, aber es hat jetzt erstmal nichts mit dem Team von Aydin Pöse zu tun, die jetzt sich einfach regenerieren können für das Spiel im Pokal in Mainz, das auf YouTube übertragen wird von Union. Habe ich das richtig gesehen?
Ja.
Ja, dann einfach, oder AFTV, also schaltet ein, wo ihr das am liebsten habt. Und wir haben ja noch ein Special-Thema und das ist ja schon wieder Frankfurt, Daniel. Weil der DFB, ich weiß gar nicht, Sportgericht, Kontrollausschuss, naja, irgendein Gremium, habe es jetzt nicht nachgeschaut, hat Steffen Baumgart zu einem Spiel Sperre und einer Geldstrafe von 15.000 Euro verurteilt. Verein und Trainer haben dem Urteil zugestimmt. Das ist somit rechtskräftig, wie man so schön sagt. Und ich würde jetzt erstmal sagen, das ist ja so ein Urteil, mit dem können ja alle Beteiligten leben, ne?
Also Union und Steffen Baumgart können damit, glaube ich, sehr gut leben. Ja.
War Mindeststrafe, ne? Einspielsperre. Und drunter ging es nicht. Also Freispruch nach roter Karte war schwierig, nachdem der Tatbestand ja in Form einer Papierkugel auf dem Feld auch für alle sichtbar da lag. Vorher hat er eine gelbe Karte für was auch immer er dem Schiedsrichter gesagt hat, was dem Schiedsrichter nicht gefallen hat.
Im
Und dann gab
Kontext
es ja
des
noch,
Elfmeters für Frankfurt.
genau, wegen des Elfmeters für Frankfurt. Und dann gab es ja noch diese von einer Kamera sehr gut eingefangene Geste des Flippenden Birds, ja, wie man das so auf Englisch sagt, also des Mittelfingers, Stinkefingers. Und diese wirklich schräge Situation, dass Steffen Baumgart nach dem Spiel im Interview bei Datsun gesagt hatte, nee, hat er nicht gemacht. Obwohl sie es ihm buchstäblich vorgeführt haben. Ja, das war ja so eine Sache. Da gibt es ja Leute, die dann sagen, naja, aber ohne die Kameras hätte das ja niemand gesehen.
Ja, aber es wäre trotzdem passiert. Und ja.
Wie stehst du denn zu dem Urteil? Fangen wir es mal so rum, Daniel. Wie
Also
hältst du es denn mit der Religion?
tatsächlich kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn man sagt, dieses Urteil ergibt keinen Sinn, weil, ne, du hast ja schon gesagt, für die rote Karte, die es ja für die Papierkurve gab. Das fand ich auch ein bisschen lächerlich, dass das jetzt konkret eine rote Karte ist, aber ist dann halt einfach
The
so.
Regals are the Regals.
Ja, aber hätte mich jetzt auch nicht weiter aufgeregt, weil ich fand irgendwie dieser Ärgerausbruch nach nach der Entscheidung an sich war auch schon unnötig. Und wenn man sich dann halt nicht gleich beruhigt, dass es dann halt irgendwie auch eine rote Karte gibt, fand ich jetzt den konkreten Auslöser dafür, zwar ein bisschen läppisch, aber konnte ich dann auch mitleben. Und wenn man sagt, ne, das ist sowieso ein Spielsperre und irgendwie das ganze Anwesen drumherum könnte dann zumindest dazu führen, dass es nicht weniger wird als die Mindeststrafe oder vielleicht halt auch noch ein bisschen mehr, könnte ich das auch gut nachvollziehen. Aber es regt mich auch alles nicht so sehr auf, wie es vielleicht auch andere Leute aufregt, wiederum, die sich, die in diesem Verhalten halt irgendwie ein noch größeres Problem sehen. Ich finde es
Oder
auch
ein
nicht geil.
kleineres.
Ja, ich finde es auch nicht geil, wie Steffen Baumgart da agiert, aber es, ja, es regt mich tatsächlich nicht auf, obwohl ich es so auf der quasi Verständnisebene schon nachvollziehen kann, dass man sagt, dass es zu einer nicht besonders guten Atmosphäre zwischen Mannschaft oder eventuell auch Publikum und SchiedsrichterInnen beiträgt, dass es ein Auftreten ist, was jetzt die Vorbildfunktion, die berühmte, nicht besonders gut erfüllt. Das verstehe ich schon alles, aber irgendwie macht es nichts mit mir. Und deswegen kann ich denken, ja, schon irgendwie ganz gut weggekommen. Ich weiß auch nicht, wie viel Unterschied jetzt ein oder zwei Spiele Sperre für den Trainer machen. Das, vielleicht ist das auch noch dazu ein Faktor, dass mein Blutdruck sich da nicht großartig verändert in die eine oder andere Richtung. Ja. Also,
Aber warum regt dich das die nicht auf? Also warum regt das andere auf, aber dich nicht?
für die anderen kann ich ja jetzt nicht komplett sprechen, aber vielleicht hat es was mit den Erwartungen zu tun. Also ich bin nicht überrascht davon, dass diese Art von Impulsivität da bei Steffen Baumgart an der Seitenlinie passiert. Ich erwarte nichts anderes und bin dann deswegen auch nicht so enttäuscht oder so oder überrascht. Ja, vielleicht ist das.
Okay, ich bohre jetzt ein bisschen drauf rum und du musst jetzt einfach da leiden jetzt darunter, dass ich dir die Fragen stelle, obwohl ich mir die Frage auch selber stellen könnte. Weil wenn man so Äußerungen von Fußballfans auf diversen Plattformen oder wo auch immer liest, dann ist ja Steffen Baumgart quasi, glaube ich, so das personifizierte Prolo-Versum der Bundesliga als Trainer. Und das ist furchtbar peinlich und das passt einfach und dann Argumentation X oder Y aussuchen, hervorragend ins Bild. und so weiter und so fort. Und hast du manchmal das Gefühl, du müsstest dich für Steffen Baumgart als Trainer rechtfertigen?
Also ich identifiziere mich nicht weiter mit Steffen Baumgarts Verhalten. Und deswegen sehe ich mich da auch nicht in Rechtfertigungsdruck, wenn er sich mal wieder irgendwie nach oder bei Spielen in Frankfurt irgendwie ein bisschen komisch verhält. Ich glaube, vielleicht hat es damit auch was zu tun, dass ich das nicht als Repräsentanz von mir oder auch von Union großartig ansehe, sondern das halt, wie er sich benimmt und wie er sich da gibt, ist in dem Sinn dann auch sein Problem vielleicht, ja.
Ja, das ist so ein bisschen für mich auch so der Punkt, wie ich damit lebe, weil ich halt sage, für Steffen Baumgarts Verhalten ist vor allem erstmal Steffen Baumgart selbst verantwortlich und nicht ich.
Ja.
Deswegen hebt es mich auch nicht so an, aber ich fand es jetzt interessant, wie du da jetzt so mit umgehst, weil es ja schon einfach eine Person ist, die offensichtlich polarisiert, gerade bei Vereinen, bei denen er vorher mal Trainer war. Also ich finde gerade so aus so Hamburger Sicht so interessant, was da so rein projiziert wird. Aber es hebt mich halt tatsächlich auch nicht so an, weil ich halt denke, okay, man hat Steffen Baumgart verpflichtet und man hat Steffen Baumgart bekommen. Das war jetzt nicht unbekannt. Und offensichtlich ist das eine Sache, mit der Union oder die Verantwortlichen bei Union so gut leben können. Ich glaube, die Sache mit dem Finger und wie zähle ich richtig und so, das werden sie ihm schon nochmal dann vielleicht erzählt haben. Oder man wird sich darüber unterhalten haben, mit welchem Finger man da anfängt. Und dann ist okay. Also das ist, glaube ich, und da hat seine Strafe bekommen. Ich glaube, damit ist da auch jetzt genug. Also ich will ja jetzt auch nicht so ein riesen Ding draus machen. Kicker hat sich halt in einem Kommentar nochmal, ja, aufgeregt ist jetzt wirklich ein sehr großes Wort.
Dafür ausgesprochen, diese Strafe ein bisschen härter zu.
Ja, und hat sich verwundert gezeigt, wie milde die Strafe ist und hat den von dir auch erwähnten Vorbildcharakter nochmal hinzugezogen. Der wird ja immer beim bemüht. Der ist aber auch nicht von der Hand zu weisen. Ne? Also auch wenn ich mich manchmal darüber lustig mache, weil ich sage halt zuallererst, sind das Performance-Künstler, Trainer, die irgendwie da in diesem Entertainment-Leistungssport-Zirkus Bundesliga irgendwie performen müssen. Und das jetzt alles mit einem Wald- und Wiesentrainer bei Germania Lüchen. Was das mit der Person zu tun hat, das erschließt sich mir da nicht ganz. Aber so ganz von der Hand zu weisen ist das natürlich auch nicht, weil halt Sachen auch imitiert werden. Insofern kann man das behaupten, ohne es belegen zu müssen. Mit dem Vorbildcharakter?
Ja, der eine oder andere Kreisliga oder von mir aus auch E-Jugendtrainer, der cholerisch auftritt, würde das vielleicht auch, ohne dass ihm irgendjemand das vorlebt, tun.
Die brauchen Steffen Baumgart nicht dazu, meinst
ja, du? Das glaube ich auch. Andererseits, wo ich schon sagen würde, das Vorbildargument hat eine berechtigte Rolle, ist, wenn man sagt, der DFB oder die Sportgerichtsbarkeit mit so einem Urteil, das sie dann aussprechen, definieren sie ja schon, was für Erwartungen sie an das Auftreten von Bundesliga-Trainern mit ihren Bundesliga-Spielen und ihren Bundesliga-SchiedsrichterInnen haben. Und dass man da vielleicht auch eine Message kommunizieren wollen würde, die sagt, so finden wir es jetzt nicht so geil. Das würde ich schon auch sehen und glaube ich auch befürworten. Also ich glaube aus quasi DFB-Perspektive würde ich sagen, hätte man sich vielleicht einen größeren Gefallen damit getan, da ein bisschen schärferes Sanktionssignal zu senden. Ja, aber wie gesagt, auch da fühle ich mich nicht so sehr involviert und adressiert.
Ja. Na gut, ja, jetzt haben wir das, glaube ich, sehr, sehr, sehr ausführlich von von allen Seiten nochmal beleuchtet. Wir können dann uns schon freuen. Am Sonntagabend spielt der 1. FC Union Berlin die Männermannschaft 19.30 Uhr gegen den Hamburger Sportverein. Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Natürlich ist es der Ex-Verein von Steffen Baumgart, den er da oben wahrscheinlich von Dirk Zingners Tribüne oder wo auch immer er da irgendwo sein wird, verfolgen wird, das Spiel. Und ich habe es irgendwo bei uns im Chat gelesen, die Frage, ob schon neuer Estrich bestellt wurde, weil er wahrscheinlich so hin und her tigern wird, dass man danach den Boden neu machen muss. Mhm. Die Kameras, können wir uns sehr sicher sein, dass die jeden Schritt von Steffen Baumgart verfolgen werden. Also Grüße nochmal, das vielleicht im Kopf behalten. Und ich freue mich, ehrlich gesagt, auf das Pokalspiel der Frauen. Ich bin zutiefst betrübt, dass es in Mainz stattfindet.
Ja, übrigens, zu dieser Minute, zu der wir das aufnehmen, gibt es noch ein Spiel vom U21-Perspektiv-Team gegen Neustrelitz. Habe ich gerade noch festgestellt. Liegen aber gerade, obwohl das jetzt schon um 18.30 Uhr losging und wir gerade um 19.45 Uhr aufnehmen, liegen mir da jetzt gerade noch keine Ergebnisse oder Informationen vor, was da passiert, aber findet auch noch statt.
In Neustrelitz oder?
Nee, also laut der Aufzählung, also so wie das hier auf der Webseite steht, klingt es wie bei Union.
Ja, weil in Neustrelitz, da hätte ich mich ja fast hier aufs Fahrrad gesetzt, das ist ja nur 40 Kilometer von mir. Wäre ich ja mal rübergefahren.
Ja, also jetzt in einer Viertelstunde die 40 Kilometer fahren würde schon knapp werden, aber also was sehen würdest du wahrscheinlich jetzt nicht mehr.
Nee. Gut. Ja. Daniel, es war mir ein Fest. Ich hoffe, ich kann dich auch bei Spielen, die nichts mit Frankfurt zu tun haben oder thüringischen Clubs, wieder hier begrüßen.
Ja, und vielleicht schaffe ich es ja sogar auch nach Mainz am Wochenende. Ja,
das wäre gut. Also mir fehlt ein bisschen der Fahrrad-Content, hätte ich beinahe gesagt. Also du kannst auch gerne mit dem Fahrrad nach Mainz fahren. Dann gibt es auf jeden Fall schon mal eine gute Geschichte.
Ja.
Und die spielen ja am Bruchweg, ne?
Glaube ja.
Auch in Mainz das wahrscheinlich schönere Stadion. Gut, Daniel, mach's gut.
Hat mich gefreut und bis bald mal wieder.
Tschüss.